Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. In die Tiefe der ägyptischen Geschichte, zu den Pharaonen steigen wir hinab in diesem Büchermarkt. Spezieller auch zum Totengericht, dem kulturgeschichtlichen Vorläufer unseres christlichen jüngsten Gerichts. Wir stellen das umfassende Werk Aufstieg und Fall des alten Ägypten von Toby Wilkinson vor. Doch zuvor erinnern wir an einen unserer teuren Toten, den in der vergangenen Nacht im Alter von 95 Jahren gestorbenen Stefan S. Hell. Hier hören wir ihn sprechen über Gedichte und über den Tod.
Hier haben wir gerade eins der wunderbaren Gedichte, es gibt viele davon, die den Tod vorhalten als eine Möglichkeit, als etwas, worauf man sich vorbereiten muss, das tue ich jetzt schon seit vielen Jahren, und etwas, was nicht schlecht ist, sondern nur das richtige Ende eines schönen, langen Lebens. Insofern bin ich auf den Tod vorbereitet und habe immer schon gedacht, dass Tod nicht nur ein Schreck bedeutet, sondern vielleicht sogar eine Erlösung, und wer weiß, er öffnet vielleicht auf ein anderes Dasein, was man eben noch nicht kennt.
Das war Stefan Essel über den Tod. Gestern Nacht ist der 95-Jährige in Paris gestorben. In Deutschland und der westlichen Welt populär wurde Stefan Essel vor allem mit einem sehr schmalen Buch, eigentlich einem langen Zeitungsessay, das den nachgerade berühmten Titel Indignez-vous trägt, auf Deutsch empört euch. Das war 2010 und Stefan Essel bereits 92 Jahre alt. Sein Erfolg hierzulande hat aber auch spezifische Gründe. Meine Büchermarktkollegin Tanja Lieske hat Stefan Essel vor wenigen Monaten noch in Paris besucht, anlässlich eines auf Deutsch erschienenen Gedichtbandes. Frau Lieske, was fasziniert die Deutschen ganz besonders an der politischen und publizistischen Figur Stefan Essel?
Er war einer der letzten großen Zeitzeugen des letzten des 20. Jahrhunderts. Er ist ja geboren im Jahr der Russischen Revolution 1917 und hat wirklich alle Stationen des Jahrhunderts mitbekommen. Er ist groß geworden in den 20ern und 30ern, in den tollen Jahrzehnten in Paris, hat dann in der Resistance gearbeitet, wurde verhaftet von der Gestapo, hat das KZ Buchenwald erlebt und unter abenteuerlichen Bedingungen, muss man sagen, überlebt, durfte dann in der neuen Weltordnung nach 1945 mitwirken. Man merkt schon, wirklich große Stationen. Er hat die Teilung der Welt erlebt, aber auch die Auflösung der Teilung, war als Diplomat unterwegs und hat dann, denke ich, auch die Jahrtausendwende noch sehr bewusst mitbekommen und auch genossen.
Das sind ja viele Informationen aus einem reichen Leben. Vielleicht gehen wir ein Stück zurück. Aus welcher Familie stammt Stefan Essel?
Ja, auch aus einer relativ bekannten Familie. Sein Vater Franz Hessel, ja, man sprach das H noch aus, also französisch ausgesprochen wurde es erst nach dem Umzug der Familie. Also sein Vater Franz Hessel war Autor und war Übersetzer beim Rowohlt Verlag. Seine Mutter Helen Grund hatte er in Paris kennengelernt, 1912 im Montparnasse. Das war eine sehr schöne, eine sehr weltoffene Frau, eine sehr belesene, sehr kunstinteressierte Frau. Und das war dann auch das Milieu, in dem Stefan Essel groß wurde. Ein Milieu, das man sich durchaus als Bohème vorstellen kann. Ein sehr offenes, ein sehr kunstliebendes Haus, in dem viele berühmte Menschen auch zu Gast waren, zum Beispiel Rainer Maria Rilke.
Ja, der kunstliebende Zuhörer weiß natürlich mit Franz Hessel die Kramladen des Glücks und die Spaziergänge in Berlin zu verbinden. Er war ein bekannter Autor und sein Leben war Teil eines sehr berühmten Films von François Truffaut, Jules et Jim. Sagen Sie doch mal was zu der kulturellen Mitgift des Vaters.
Die kulturelle Mitgift des Vaters, denke ich, ist das deutsche Erbe. Ist die Liebe zur deutschen Lyrik vor allem und ist natürlich auch ein Wissen um die Bedeutung des Übersetzens. Sein Vater hat ihn zum Beispiel Homer rezitiert in der griechischen, aber auch eben in der deutschen Übersetzung.
Nun haben Sie schon eben kurz erzählt, er war in Buchenwald inhaftiert, quasi als Spion von den Nazis festgenommen. Er war Verbindungsmann zu Charles de Gaulle in London, der Resistance, konnte dann fliehen 1945 und hat, Sie haben es auch angedeutet, als Diplomat Karriere gemacht. Was für ein Verhältnis hatte er zu den Deutschen nach dem Krieg?
Ich finde ein erstaunlich ungebrochenes. Er hat ja die französische Staatsbürgerschaft angenommen, sprach die deutsche Sprache aber weiterhin mit großer Leidenschaft. Deutschland hat er mit sich geführt, hat sich aber durchaus als Franzose verstanden. Er war ja nicht nur Zeitzeuge, er war eben, Sie sagten es, auch Opfer. Er ist einer der Menschen, die aus einer solchen Erfahrung erstaunlich scheinbar unbeschadet rauskam. Er hat immer gesagt, ich bin ein ganz großer Optimist, das Leben macht Spaß und ja, niemand hält mich davon ab.
Ja, man konnte den Optimisten glänzen sehen, rhetorisch, aber von seiner ganzen Haltung her, es war ein aktivistischer Optimismus. Seine berühmten Bücher, kleine Büchlein, muss man ja sagen, Empört euch und engagiert euch, sind ja noch nicht so alt. Was hat er da publizistisch in die Welt gesetzt und warum?
Gerechtigkeit war sein großes Thema. Er hat ja an der Neuordnung der Welt nach 1945 mitgewirkt. Er hatte einen sehr positiven Grundansatz und ich denke, mit der Jahrtausendwende kam auch bei ihm so etwas wie Betrübnis auf, als er sah, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Die Konzentration der Finanzmärkte hat ihm zu schaffen gemacht. Die Tatsache, dass die Menschen immer noch nicht alle gleich und frei sind, so wie es eigentlich postuliert war in der UN-Charta der Menschenrechte.
Die er selber mitformuliert hat.
Die er selbst mitformuliert hat, genau. Behandlung von Minderheiten war ein wichtiges Thema für ihn. Die Wahrung der Demokratie, wirklich große Themen, die er vielleicht auch möglicherweise etwas pfeilerartig eingesetzt hat in seinen beiden Schriften Empört euch und Engagiert euch.
Und traf dabei auch auf eine, 2010 war es auf Deutsch, auf eine Stimmung, einen Zeitgeist, der so antikapitalistische Triebe hatte, wie die Occupy-Bewegung und viele Jugendliche, eher so das Campus-Milieu hat ihn hochgradig, also zwei Generationen danach hochgradig angenommen und akzeptiert.
Wirklich erstaunlich. Ich denke, auch mit diesem Erfolg oder mit dieser Auswirkung hat er selbst möglicherweise gar nicht gerechnet. Ihm ging es eigentlich darum, nochmal zu sagen, das war mir wichtig, das muss getan werden, das kann ich selbst nicht mehr tun. Es war sozusagen die Übergabe eines Stabs an die nächste und an die übernächste Generation.
Wie ist denn Stefan Essel mit dem großen Ruhm in der gesamten westlichen Welt umgegangen die letzten Jahre?
Ich finde erstaunlich nonchalant. Ich habe ihn ein, zwei Mal erlebt auf großen Podien. Er hat das richtig genossen. Er hatte ein sehr großes Charisma und hat es verstanden, so einen Raum wirklich gefangen zu nehmen. Und die Bühne hat ihm auch gefallen.
Stefan Essel hat auch ein besonderes Faible für Lyrik. Er hat einen Band mit Lyrik herausgegeben. Oma Memoir heißt der, auf Deutsch erschienen, auch vor 2 Jahren. Gedichte, die mir wichtig sind. Was für Gedichte sind da versammelt und was bedeuteten sie ihm?
Das ist sowas wie ein kleiner Kosmos der abendländischen Lyrik, vor allem eben der französischen, deutschen und englischen. Stefan Essel war selbst ein begeisterter Rezitator. Das war auch eine Mitgift seines Elternhauses. Seine Mutter Helen Grund ließ ihn das erste Gedicht, das war eins von Edgar Allan Poe, auswendig lernen im Alter von 7 Jahren. Und er hat sein ganzes Leben lang auswendig gelernt. Die großen Gedichte, angefangen von François Villon, über Mörike, über Hopkins, über Rilke bis hin zu Queneau. Also man kann wirklich sagen, die moderne Klassik, die Romantik und die Anfänge der französischen Poesie, das hat ihn interessiert. Diese Gedichte hat er immer bei sich gehabt.
Und noch eine persönliche Frage zuletzt. Sie haben ihn vor relativ kurzer Zeit im Dezember vergangenen Jahres besucht, mit ihm gesprochen, auch über die Gedichte. Was für ein Eindruck von der Person, der Persönlichkeit Stefan Essels ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?
Er ist wahnsinnig zugewandt, unglaublich freundlich. Er war sehr gelassen und ich hatte schon sehr stark den Eindruck, er hat abgeschlossen. Er hat ganz in sich geruht, er war ganz fertig mit allem, was zu tun war. Und wir haben auch über den Tod gesprochen und er hat gesagt, ich erwarte das, so wie man es eben erwartet. Es wird kommen und ich bin gespannt, wie es sein wird.
Vielen Dank, Tanja Lieske, für das Gespräch über Stefan Essel, der in der vergangenen Nacht im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Der berühmte Essay Empört euch und der Gesprächsband Engagiert euch sind im Berliner Ullstein Verlag erschienen. Der Gedichtband Oma Memoir im Düsseldorfer Gruppello Verlag. Und wir gehen jetzt tief in die Zivilisationsgeschichte hinab, in die Unterwelt unserer gegenwärtigen Kultur gewissermaßen. So sieht es auch Toby Wilkinson. Toby Wilkinson lehrt an der Universität Cambridge und gehört zu den führenden Ägyptologen seiner Generation. Als Experte für die Geschichte des alten Ägypten arbeitet er für Rundfunk und Fernsehen, unter anderem für BBC und Channel 4. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema zählen unter anderem das vielfach gelobte Dictionary of Ancient Egypt und als Herausgeber die maßgebliche Enzyklopädie The Egyptian World, die beide auch auf Deutsch erschienen sind. Jetzt hat er ein großes Werk über so der Titel Aufstieg und Fall des alten Ägypten veröffentlicht, das bereits international für Aufsehen gesorgt hat und wohl auch Schule machen wird. Unser Mitarbeiter Thomas Palzer stellt uns die große Studie von Toby Wilkinson vor.
Ganz egal, wo in der Welt man ägyptische Sammlungen durchquert, man trifft auf eine Figur in Stockgestalt, den Ushepti, eine Statuette aus glasiertem Terrakotta, die nach dem Zusammenbruch des Alten Reichs im Mittleren Reich zwischen 2175 und 1541 vor unserer Zeitrechnung die Rolle eines Doubles oder Avatars innehatte.
O Ushepti, zugeteilt mir zu dienen, wenn ich aufgefordert oder dazu herangezogen werde, jedwede Arbeit zu tun, die im jenseitigen Leben erforderlich ist. Du sollst dich mir jedes Mal zur Verfügung stellen, beim Unterhalt der Felder, bei der Bewässerung der Ufer oder der Beförderung von Sand nach Ost und West. Schau, hier bin ich, sollst du sagen.
So steht es geschrieben im ägyptischen Totenbuch. Der Ushepti besitzt die unverkennbare Form einer Mumie, denn seine ursprüngliche Aufgabe bestand darin, einen toten Herrscher darzustellen und zu vertreten. Das galt für das Alte Reich, als die Pharaonen unbestrittene Gottkönige waren. Im Mittleren Reich verlor der König aber allmählich das Exklusivrecht auf Auferstehung. An diesem Machtverlust war er nicht ganz unschuldig. Es war Pipi II. Aus der 6. Dynastie um 2200 vor unserer Zeitrechnung, der mit der Tradition brach, nachdem er seiner Halbschwester gestattet hatte, ihre kleine Pyramide mit Auszügen aus der Sammlung von Sprüchen zu beschriften, die bislang allein dem Herrscher vorbehalten waren. Ab da verbreitete sich in der ganzen Bevölkerung die Vorstellung, in einem transzendenten Jenseits in Gesellschaft der Götter weilen zu können. Das Jenseits wurde, anders gesagt, demokratisiert. Beamte ließen ihr Grab so anlegen, dass es besonders viel Fläche gab, um die eigenen Taten zu preisen, besonders skurril die Inschrift, die einer hatte anlegen lassen.
Herzlich geschätzt von Horus.
In der ägyptischen Gesellschaft kam es zu einer tektonischen Verschiebung, die auch auf die Begräbnisriten Einfluss nahm. Die symbolische Rolle des Ushepti veränderte sich. Nun diente die Figur dazu, dem Verstorbenen die beim Totengericht über ihn verhängten schweren Feldarbeiten abzunehmen.
Der Ushepti war also die perfekte Jenseitsvorsorge.
So bringt es der britische Ägyptologe Toby Wilkinson in seinem monumentalen Werk Aufstieg und Fall des alten Ägypten auf den Punkt. Das über 800 Seiten starke Opus erzählt uns kenntnisreich und virtuos von einer Kultur, die unglaubliche 3000 Jahre währte und 30 vor unserer Zeitrechnung mit dem Tod Kleopatras endete, als Rom ungehinderten Zugriff auf Ägypten bekam. Noch 2000 Jahre nach dem Ende sind die Einflüsse der Pharaonenkultur überall in der westlichen Welt spürbar, angefangen bei Hadrians Villa in Tivoli und den ägyptisierenden Fresken in Pompeji, bis zu Art Deco, dem Hotel Luxor in Las Vegas, den amerikanischen Dollarscheinen, die sich mit den pyramidalen Motiven einen gravitätischen und besonders dauerhaften Anstrich verleihen wollen, bis hin zu Film, Literatur, Design und Architektur. Das alte Ägypten ist überall und nicht zuletzt steckt es im Christentum, wo man in der Jungfrau Maria mit dem Kind unschwer eine Übertragung des Isis-Kults erkennen kann, der seinerzeit das gesamte römische Reich infiziert hatte.
Das Weltall fürchtet die Zeit. Die Zeit fürchtet die Pyramiden,
sagt ein arabisches Sprichwort. Das mag sich auch der englische Ägyptologe Howard Carter gedacht haben, als er am 26. November 1922 zusammen mit zwei Gefährten in der Nähe von Luxor im Tal der Könige am Westufer des Nils endlich ein intaktes altägyptisches Grab aus dem Neuen Reich entdeckte. 100 Jahre zuvor, 1822, war dem französischen Wissenschaftler Jean-François Champollion die Entzifferung der altägyptischen Schrift gelungen. Zusammen mit dem Engländer John Gardiner Wilkinson, einem Namensvetter des Autors, der 1837 nach umfassenden Studien vor Ort ein bis heute gültiges dreibändiges Standardwerk zur Kultur am Nil veröffentlichte, gilt Champollion als Begründer der Disziplin. Seitdem wird die Ägyptologie von Öffentlichkeit und Medien mit großem Interesse begleitet.
Individuen wie auch Volksbewegungen haben sich zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen pharaonische Ideen zu eigen gemacht. Echnaton, um nur ein Beispiel zu nennen, hat freudianischen Psychoanalytikern, protestantischen Fundamentalisten, Faschisten, Afrozentristen, New Age-Spiritualisten und Aktivisten für die Rechte von Schwulen und Lesben als Rollenmodell gedient.
Der erste Herrscher der ersten Dynastie, mit der losging, was wir heute Geschichte nennen, hieß Narma. Um 2950 vor unserer Zeitrechnung herum vereinigte er Ober- und Unterägypten zum Pharaonenstaat, dem Wilkinson zufolge ersten Nationalstaat der Welt. Namas unumschränkte Regentschaft ging aus Siedlungsgemeinschaften im fruchtbaren Niltal mit einem Klimawandel hervor, bei der die trockene Savanne beidseits des Flusses allmählich der Wüste gewichen war. Narma war es auch, der das Konzept des Gottkönigtums begründete, dessen Ikonografie und Ideologie zu den folgenreichsten Erfindungen gehört, die Ägypten der Welt hinterließ. In den anschließenden 8 Jahrhunderten bildete sich aus dem Alten Reich dann eine Kultur heraus, die ihren vollendeten Ausdruck in dem gewaltigen Pyramiden von Gizeh fand, auf einem etwa 8 Kilometer entfernten Kalksteinplateau, in ihnen und in den von Anfang an voll ausgebildeten Hieroglyphen, die vermutlich aus dem nüchternen Grund entwickelt worden waren, die wirtschaftliche Kontrolle über das geografisch weit ausgedehnte Land zu erleichtern. Die enorme Bedeutung von Nil und Nildelta hatte mit den Wundern zu tun, die die Flussoase jährlich vollbrachte. Die Beobachtung einer saisonal wiederkehrenden Fruchtbarkeit legte den Glauben an die Auferstehung nahe. Besessen vom Gedanken an den Tod sind die meisten Kennzeichen der pharaonischen Kultur von den Pyramiden bis zu den Mumien mit Bestattungsbräuchen verknüpft. Es ging dabei aber nicht um den Tod, sondern gerade um dessen Überwindung. Vor allem das Konzept eines Totengerichts prägte die altägyptische Kultur, und zwar nachhaltiger und maßgeblicher als alles andere, und es prägte zugleich fremde religiöse Traditionen im Nahen Osten, insbesondere das Christentum, welches das Totengericht unter dem Namen des jüngsten Gerichts zu integrieren verstand. Noch heute, 5000 Jahre später, haben wir uns von der Vorstellung des schrecklichen Tages, an dem über unsere Seelen Gericht gehalten wird, nicht wirklich befreit.
Für die gewöhnlichen Bürger Thebens leitete die 18. Dynastie eine neue Ära der öffentlichen religiösen Zeremonien ein, die sich deutlich von den elitären und von Geheimhaltung umgebenen staatlichen Kulthandlungen unterschieden, die für die früheren Zeiten charakteristisch waren. Die ganze Stadt hatte sich in eine riesige Freilichtbühne zur Verherrlichung des Gottkönigtums verwandelt. Diese Spektakel brachten nicht nur Farbe und Fröhlichkeit in das eintönige Leben, dank ihrer konnte sich die Bevölkerung der Staatsreligion auch enger verbunden fühlen. Wie immer im Pharaonenstaat war die Religion ebenso sehr Politik wie Glaube.
Schon in prähistorischen Zeiten hatte Ägypten Einwanderer aus fremden Ländern willkommen geheißen, sofern sie sich integrierten und die Bräuche ehrten und annahmen. Manche mussten auch ägyptische Namen annehmen. An der Schnittstelle zwischen Afrika, Asien und dem Mittelmeerraum gelegen, befruchteten sich afrikanische und mediterrane Einflüsse gegenseitig. So fungierte das Niltal als Schmelztiegel von Menschen und Kulturen, eine Folge der imperialen Unternehmungen angrenzender Völker wie der Hethiter und Nubier. Und das Ägypten des Neuen Reichs wuchs aufgrund der eroberten Frauen, der Jordanierinnen aus dem Nahen Osten, der Nubierinnen und Asiatinnen zu einem wahrhaft kosmopolitischen Land heran. Toby Wilkinson hat ein anschauliches Porträt des alten Ägypten verfasst, eines, das er 43-jährig nach eigenen Angaben eigentlich erst nach seiner Pensionierung verfassen wollte. Es ist ein Porträt, das sich spannend liest, auch wenn die etwas schlampige Übersetzung zuweilen redundant und ungeschickt wirkt. In den Glaubensartikeln und Mythen der schillernden antiken Großmacht ist die Blaupause des Christentums zu erahnen, zumal was die himmlische Hierarchie betrifft, in der sich gewissermaßen noch immer der pharaonische Hof abbildet. Was aber die Rücksichtslosigkeit und Menschenverachtung der Pharaonen selbst angeht, erkennen wir in ihr unschwer die Züge wieder von Regimen wie etwa dem des Bashar al-Assad in Syrien.
Meint Thomas Palzer. Er besprach Aufstieg und Fall des alten Ägypten, die Geschichte einer geheimnisvollen Zivilisation vom 5. Jahrtausend vor Christus bis Kleopatra. Toby Wilkinson hat sie geschrieben. Erschienen ist sie in der Deutschen Verlagsanstalt München. Aus dem Englischen übersetzt wurde sie von Enrico Heinemann und Karin Schuler. 832 Seiten mit zahlreichen Abbildungen kosten 29,99 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik, unter anderem über den steigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre. Wir bleiben mit dem täglichen Büchermarkt hier im Deutschlandfunk in der literarisch instruktiven und erbaulichen Atmosphäre und verabschieden uns mit diesem Hinweis für heute. Am Mikrofon war Hubert Winkels.